Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 2025. Heute diskutieren
CRM-Consultant Markus Wübben,
Janine Strenger, Head of CRM bei Idealo, Birte Fulde, Head of E-Commerce Marketing bei Orion, Nicole Brösel, Print-Marketing-Managerin ebenfalls bei Orion und Johanna Schuster, Content-Managerin bei Tauasis darüber, wie KI-gestützte Personalisierung das Marketing gerade revolutioniert und warum manche Unternehmen trotz aller Technologie bewusst einen Schritt zurückgehen müssen. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem spannenden kleinen Roundtable hier heute zu guter Stunde, zu früher Stunde um 10 Uhr. Hyperpersonalisierung oder Dauerbaustelle? Ich bin jetzt ungefähr 20 Jahre im CRM und im Marketing unterwegs und ich glaube, es gibt kein Thema, was mich so lange verfolgt wie die Personalisierung. Und in der Tat ist es immer noch so, bis 60-70% der digitalen Führungskräfte sagen, dass Personalisierung immer noch ein Thema ist. Und 60% der Konsumentinnen und Konsumenten denken, dass sie häufig mehr eine Nummer, eine Zahl sind, als wirklich als Individuum von Companies betrachtet werden. Das, finde ich, sind immer noch spannende Zahlen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir ja jetzt maßgeblich Innovationen im Content-Generieren gemacht haben mit ChatGPT, mit den ganzen generativen Systemen. Die Frage ist also, ist es eine Dauerbaustelle oder haben wir hier den Durchbruch gemacht? Und das möchte ich nicht alleine besprechen, sondern dafür habe ich mir ganz tolle Gästinnen und Panelistinnen zusammengesucht. Und zwar, vielleicht beginnen wir mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Mein Name ist Markus Wübben. Ich bin Unternehmer und CRM- und AI-Berater. Helfe dort Unternehmen, den Einstieg ins KI, vor allem mit CRM und Marketing zu machen. Und ich übergebe ganz gerne mal hier weiter in die Runde. Und ich schaue die Janine an, die ist bei mir neben an dem Bild. Und übergebe gerne an dich, Janine. Stell dich gerne einmal vor, wer bist du, was machst du, was hast du mit Personalisierung zu tun?
Ja, hallo erstmal alle zusammen. Ich bin Janine Strenger und freue mich sehr, heute hier Teil dieser Expertenrunde zu sein. Ich bringe mit 15 Jahre CRM-Erfahrung, ein bisschen mehr sogar. Und die letzten 9 Jahre davon war ich bei Idealo, bin ich bei Idealo, Head of CRM. Und was mich ja leidenschaftlich auch bewegt, ist das Thema Kundenrelevanz. Ja, also wenn wir es nicht nur schaffen, unseren Kunden zu verstehen, sondern auch ihn ja zu antizipieren, ihm einen Schritt voraus zu sein, zu wissen, was er eigentlich will, dann können wir eine richtig tolle Kundenerfahrung erstellen. Ja, das begeistert mich und ich freue mich auf den Austausch, die Ideen und die Perspektiven.
Gib gerne weiter.
Ach so, ja, dann Birte, der bist du.
Okay, dann mache ich mal weiter. Birte Fulde ist mein Name. Ich bin Head of E-Commerce mit dem Schwerpunkt Marketing bei Orion. Genau, das sind die mit den Sextoys. Und bei uns gestaltet sich ja Marketing immer etwas schwieriger, weil wir viele Dinge nicht so dürfen, wie andere Unternehmen es dürfen. Und weil das natürlich auch immer noch ein sensibles Thema ist, gerade auch im Hinblick auf Personalisierung. Und wie wir damit umgehen, da möchte ich zusammen mit meiner Kollegin Nicole hier mal einen kleinen Einblick geben. Und deswegen würde ich auch gleich weitergeben an Nicole.
Ja, guten Morgen, Nicole Brösel, auch von Orion seit 31 Jahren dabei. Unterschiedliche Abteilungen, jetzt die letzten Jahre im Printmarketing verantwortlich und hauptsächlich verantwortlich für die Einführung von Programmatic Printing, also die Vollindividualisierung, Hyperpersonalisierung im Print. Und das ist auch mein Hauptthema. Johanna wäre dann noch da.
Ja, ich bin Johanna. Ich arbeite bei Tauasis, mittelständisches Unternehmen in NRW in Lage. Wir stellen ätherische Öle her, Naturkosmetika und so weiter. Und ich bin zuständig für Content Management, das heißt vor allem für Newsletter bei uns, wo wir da auf Personalisierung und in Zukunft auch Hyperpersonalisierung setzen werden.
Spannend. Ja, eine illustre Runde, die wir haben mit viel, viel Wissen. Und Johanna, dann beginne ich doch einfach mal gleich bei dir. Wie sieht denn Personalisierung in deinem Arbeitsalltag aus? Wie sieht das aus bei Tauasis? Was macht ihr in Newslettern? Was bedeutet das für dich in deinem täglichen Doing?
Ja, sehr gern. Also wir bei TAU-ASIS, wir haben jetzt gerade, beziehungsweise so Mitte letzten Jahres, unser Newsletter-Programm umgestellt. Vorher hatten wir ein Programm, das wenig mit Personalisierung gearbeitet hat, gar nicht mit Hyperpersonalisierung. Jede Kampagne wurde einzeln rausgeschickt von uns, designt, wie man es kennt, und dann an eine große Menge Menschen rausgeschickt. Das haben wir so ein bisschen umgestellt im letzten Jahr. Wir arbeiten jetzt mit BirdsView, einem relativ neuen Newsletter-Programm, und sind damit schon sehr happy, weil es sehr viel Arbeit erleichtert. Was wir grundsätzlich geändert haben, ist halt, dass wir nicht mehr die Kampagnen einzeln rausschicken. Das heißt, nicht mehr einzeln die E-Mails alle designen und dann einzeln an eine große Menge Menschen rausschicken, sondern dass wir diese CRM-Skills etabliert haben bei uns. Automatisierte E-Mails, die automatisiert an eine kleine Gruppe Menschen, an einzelne Menschen rausgeht. Wie zum Beispiel, wie man es am besten kennt, glaube ich, du hast was im Warenkorb vergessen. Bitteschön, vervollständige doch mal bitte deinen Kauf. Diese Skills haben uns sehr viel Arbeit abgenommen.
Das heißt, das machst du dann gar nicht mehr selber von der Personalisierung her und die Felder quasi in den Templates, sondern das macht die Software für dich.
Genau, das ist das Ziel. Natürlich senden wir auch noch einzelne Kampagnen raus. Wir verkaufen ja an B2C, aber auch an B2B. Und gerade im B2B-Bereich, wir sprechen da Apotheken an, wir sprechen Biofachhandel an, ist diese Etablierung von den Skills noch relativ schwierig, weil halt auch ApothekerInnen wenig auf Newsletter setzen in ihren Bestellungen. Aber gerade im B2C-Bereich wird das gerade immer größer. Und da sind wir jetzt momentan so, dass wir die Hauptanzahl an Newsletter wirklich automatisiert per Skill raussenden und dann noch eine kleine Zahl an geplanten Newslettern selbst designen und selbst rausschicken.
Spannend. Birte, wie sieht's bei euch aus? Wie sieht euer Alltag quasi mit Personalisierung aus? Wie kann ich mir das bei Orion vorstellen?
Genau, dazu muss ich natürlich sagen, dass ich als Head of Marketing gar nicht direkt im Alltag drin bin. Da habe ich definitiv die Fachkräfte und da ist das, was ich auch weitergeben würde an Nicole, weil das eventuell auch ganz gut anknüpft an Johanna, weil Johanna ja sagte, dass einige KundInnen, gerade die Apotheken, halt nicht so Newsletter-affin sind. Vielleicht wäre ja Print das Richtige. Und in dem Fall eben individualisiert rausgeschickt, weil das haben wir bei Orion umgesetzt und mit einem Riesenerfolg. Aber da will ich gar nicht die Lorbeeren einheimsen, sondern direkt an Nicole weitergeben, weil es ihr Alltag ist und sie da eben maßgeblich das vorangetrieben hat.
Nicole, wie sieht dein Alltag der Personalisierung aus?
Ja, es war so, dass wir eigentlich schon immer Print gemacht haben und es einfach immer schwieriger geworden ist im Print, weil die Preise gestiegen sind für Papier, für Porto und diese Geschichten. Und wir haben schon uns so weit optimiert, dass wir Zielgruppen gegründet, erstellt haben und sowas, dass wir also schon auf einer gewissen Ebene personalisiert haben, aber einfach nicht mehr weitergekommen sind. Die Auflagen wären irgendwann zu klein geworden und Lettershop-Druckerei hätte das alles gar nicht mehr handeln können. Und wir haben uns dann irgendwann bestand die Befürchtung, wir sparen uns jetzt hier kaputt, weil wir immer mehr weglassen, weil es nicht mehr rentabel ist und haben dann gesagt, wir machen es gar nicht mehr oder wir machen es anders und sind dann auf diese Personalisierung gekommen oder die Individualisierung. Und der Erfolg gibt uns recht. Also das funktioniert super. Wir verschicken jetzt voll individualisierte Mailings, also kein Werbemittel sieht aus wie das andere. Jeder Kunde bekommt individuell passende Angebote. Und das funktioniert richtig, richtig gut.
Das auf dem Printkanal, ja?
Absolut, ja. Ja, ich finde ja eh immer, Print wird ein bisschen verkannt. Gerade in Zeiten der ganzen E-Mail-Fluten und vollen E-Mail-Postfächern hat so ein Mailing im Briefkasten schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, glaube ich.
Spannend. Kommen wir sicherlich gleich nochmal zu Bestandsaufnahme aus der Praxis, wenn wir dann so ein bisschen weiter darüber sprechen, wo ihr gute Erfolge habt. Aber super, super spannend. Schöner Cliffhanger, wie ihr das gemacht habt. Janine, wie sieht's bei dir aus? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus zum Thema Personalisierung?
Ja, also wir haben erstmal keinen Print. Wir haben auch keine Warenkorbabbruchmail, weil wir keinen Warenkorb haben. Damit haben wir auch keine Versandadresse oder sowas, wo wir Print mitmachen könnten. Das schränkt es schon mal ein. Aber solche Sachen wie Anrede oder personalisierte Betreffzeile. Also das ist ja schon obligatorisch. Das ist irgendwie, ja, es wird ja auch mehr, naja, erwartet, weiß ich ja gar nicht, ob das schon erwartet wird. Das ist ja schon so basic. Bei uns steht ja der Preis eher im Vordergrund. Das heißt, für mich ist eher, wann braucht der Kunde welche Informationen? Ja, und ich glaube, dann ist das Lieschen Müller völlig egal, ob ich sage, hallo Frau Müller oder hallo Lieschen, sondern das ist viel wichtiger, jetzt ist der Preis günstig, jetzt solltest du kaufen oder hey, wir sehen, du interessierst dich, lieber jetzt nicht, sondern später, ja, so auf Kaufverhinderung sozusagen eigentlich in dem Moment, weil wir sind ja neutral und unabhängig und beraten da an der Stelle. Also für mich ist eher so der wann, was an wen, ja, und nicht gerade so jetzt die Anrede, sondern wirklich, was ist dein nächster Schritt, dein nächstes Produkt und wenn du in dieser Ecke unterwegs bist, brauchst du dann eigentlich hier noch ein Produkt oder was brauchst du als nächstes? Also wirklich dieses Predictive, diesen Schritt voraus zu sein und dass der Kunde dieses Aha-Erlebnis hat und sagt, oh, ja, ach, guck an, ja, das brauche ich jetzt.
Das finde ich total spannend, ne? Viele denken ja immer an Personalisierung eigentlich nur an First Name, Last Name, Variablen, Substitution. Aber das ist natürlich wesentlich mehr. Das ist natürlich nur eine Form davon. Und Janine, du bist auch schon lange mit dabei. Hat sich das denn eigentlich irgendwie über die letzten Jahre verändert, die Erwartung von Kunden in Bezug auf Personalisierung? Hast du da eine Veränderung wahrgenommen? Oder ist das eigentlich immer noch genauso wie früher?
Nee, auf jeden Fall gibt es eine Veränderung. Also so alt ist ja auch das Internet noch nicht oder auch diese Mobile Devices und Apps. Das ist ja, wenn man das jetzt auf die Geschichte betrachtet, doch relativ jung, ja, wenn man das auch mit Print vergleicht. Und ich könnte jetzt mal eine Anekdote aus den Nullerjahren erzählen. Bei einem meiner alten Arbeitgeber war das so, wir haben Tests gemacht mit einer Recommendation Engine. Ja. Und dann haben wir auf der Startseite überlegt, was kann man dann dem Kunden da zeigen? Es ist heute alles obligatorisch, ja, dass du dein Last-Seen-Product, dein Surfabbruch, dein Kaufabbruch, dein was auch immer, also praktisch den roten Faden wieder in die Hand bekommst, um weiterzumachen. Das war damals alles nicht. Ne? Und damals gab es One Fits All, hier ist deine Webseite und die Inhalte sind von uns, weil die margenträchtigsten Produkte stehen natürlich vorne. Ja, und nicht, was dich interessiert, sondern was uns monetär interessiert, steht ganz vorne. Und da begann ja so dieser Mindshift, würde ich das jetzt mal nennen. Und wir machen so einen Test jedenfalls und haben Last Seen Product, Next Best Product, Kunden kaufen auch. Also alles, damit haben wir damals rumgespielt in den Nullerjahren. Und das war die Zeit, wo es Bücher gab wie Feuchtgebiete und 50 Shades of Grey. Birte, Nicole, auch so euer Thema so ein bisschen, also Erotik. Und dann hatten wir eine Kollegin, die stand dann ganz aufgeregt in der E-Commerce-Abteilung, bei denen die keine Anzüge getragen haben, sondern Turnschuhe, Schranke und sagte, meine komplette Startseite, da ist ja nur Erotik drauf und wer hat das denn entschieden? Und das sind doch keine margenträchtigen Produkte und wer hat das entschieden? Und hier ist ja nur Erotik drauf. Und dann war bei uns natürlich betretenes Schweigen, erstmal, weil man ihr das jetzt nicht erklären konnte, wieso sie nur komplett Erotik sieht. Wir wussten es natürlich. Wir haben zugesehen, dass die Kollegin dann die Fallback-Variante gesehen hat und da war alles gut und die Welt war heile und die margenträchtigen Produkte waren oben an. Das ist so eine kleine Anekdote, wie praktisch auch in-house sozusagen gearbeitet wurde, wie in-house drauf geguckt wird. Heute würde ich eher angesprochen werden, ja, wieso ist hier das Bestseller-Produkt drauf oder wieso ist denn hier so das allgemeine Zeugs drauf? Wo ist denn das, was ich haben will oder sehen will? Ja, also da ist nochmal ein Shift, aber da muss ich jetzt eben dran denken, dass, ja, so war das in den Nullern.
Gleich mal einhaken.
Ja!
Weil das ist nämlich auch so eins unserer Probleme. Zum Beispiel, wenn wir nämlich mit der Namensanrede arbeiten. Das ist bei uns nämlich ein bisschen schwierig, weil der Kunde sich ja nicht erwischt fühlen möchte in seiner Journey beziehungsweise. Wir müssen fast aufpassen, dass wir nicht zu personalisiert sind, weil eben dann die Barriere nicht mehr ganz so groß ist, dass man zu nahe kommt. Also das ist so unser Grad und deswegen ist zum Beispiel auch solche Sachen wie mit Namen anreden bei uns gar kein Ding.
Auch spannend.
Sehr, sehr spannend. Also noch eine Dimension. Wir können eigentlich zu sehr schon personalisieren und müsste vielleicht sogar mal ab und zu einen Schritt zurückgehen.
Genau.
Spannend aus der Sicht. Und Johanna, du hattest gerade gesagt, dass du da ein Tool nutzt, das Dinge dann für dich automatisiert macht. Wie sieht's denn aus zum Thema? Ich kenne das noch von früher. Wir testen 20 Sample, ob das alles gut personalisiert ist. Ich mache erstmal 20 Testversendungen und gucke mal, ob das so ungefähr irgendwie alles stimmt. Wenn wir jetzt sagen, Hyperpersonalisierung und jeder kriegt quasi zum individuellen Zeitpunkt eine individuelle Nachricht. Wie sieht's denn bei dir mit dem Thema Vertrauen aus, dass das Ding funktioniert? Also oder kontrollierst du das? Wie stellt ihr denn eine Qualität sicher, wenn dann die Maschinen das quasi alles selber machen?
Also tatsächlich war das auch ein Punkt, der bei uns erstmal für ein bisschen Struggle gesorgt hat, weil wir natürlich noch gar keine Bezugspunkte dazu irgendwie hatten. Und natürlich haben wir dann erstmal 1000 Test-E-Mails geschickt, was wir bei Virtual zum Glück auch irgendwie konnten. Das heißt, das Template, wie der E-Mail am Ende aussehen soll, das konnten wir alles testen. Wir konnten nur die Personalisierung nicht testen. Das heißt, wir haben natürlich einmal das ganze Unternehmen gebeten, bitte meldet euch doch mal alle bitte zu unserem Newsletter an, wenn ihr das noch nicht getan habt, und schaut mal, was ihr für Produktempfehlungen so von uns bekommt. Und die Ergebnisse da waren relativ witzig, weil wir haben zum Beispiel ein Produkt, das ist unsere Taubox, die wirklich alle 2 Monate in einer super limitierten Anzahl kommt. Und was meint ihr, wie oft die vorgeschlagen wurde? Wo ich dann sagte, so, vielleicht sollten wir von denen mal irgendwie 20 reservieren fürs Unternehmen oder so. Aber natürlich auch bei uns in der Produktvielfalt auch gerne mal ein Intimpflegeöl dabei gewesen. Wo wir dann auch wirklich gesagt haben, gut, das funktioniert, das ist sehr gut. Aber tatsächlich war das am Anfang echt ein großer Struggle, weil wir dem Produkt halt einfach noch nicht 100% vertraut haben. Und das ist auch was ich auf jeden Fall erstmal als Herausforderung ansehen würde. Weil wenn man damit keine Berührungspunkte hat, dann muss man dem Ganzen eigentlich, muss man einfach mal ins kalte Wasser springen und schauen, wie es funktioniert.
Dazu habe ich
auch. Ja, ja.
Also, super. Leg los, Jenny. Super. Ja.
Wir haben es auch genauso gemacht. Wir haben auch also intern unsere Zielgruppen quasi nachgestellt durch Käufe und dann geguckt, was gibt's dann. Aber wenn man das aufs große Ganze sieht, funktioniert es im Grunde gar nicht so, weil wir haben zum Beispiel eine Zielgruppe für männliche Toys. Da war dann am Ende von der Recommendation Engine war da Frauenwäsche alles drauf irgendwie. Also, aber das ist ja eben das, was die KI kann und was wir nicht können. Also da muss man dann einfach drauf vertrauen. Und wenn man dann die Erfolge sieht, dann weiß man, dass man das kann. Also wüsste man selber, was jetzt das Richtige für diesen Kunden wäre, dann könnte man es selber machen, aber kann man halt nicht, weiß man nicht. Das Richtig. Ist halt sehr begrenzt. Ne?
Ah, das müsste auch datenseitig irgendwie markierbar sein. Also Johanna, bei deinem Fall, also ich kann das fingieren oder faken. Also ich muss nicht das gesamte Haus fragen, könnt ihr mal bitte? Ich nehme dann halt random Datensatz, spiele den ein, schick mir das zu und guck mir das an, was dieser potenzielle Kunde sehen würde. Das ist mir auch egal, wer das ist, mir geht es dann um den Datensatz. Wenn das aber per AI funktioniert, kannst du da nicht auch irgendeine QA-Prozessor reinstreuen, dass du das monitoren kannst?
Auf jeden Fall können wir da natürlich ein bisschen was faken. Das geht schon. Wie wir es jetzt gerade machen, bei den Mails, die wir selbst rausschicken noch, da verwenden wir Tags. Das heißt, ich kann bei uns im SAP natürlich sehen, wer hat welches Produkt gekauft. Und wenn ich dann eine Mail rausschicke, dann möchte ich vielleicht nicht, dass Kunden diese Mail bekommen, die das Produkt bereits gekauft haben. Das faken wir in dem Sinne, weil wir es halt nicht gezielt machen können noch. Weil Wörthsbüder da einfach jetzt gerade vielleicht noch nicht so weit ist. Mit denen sind wir da gerade im Austausch, dass wir das auch bald automatisieren können. Das heißt, dass wir nicht mehr selbst diese Tags vergeben müssen. Aber das ist auf jeden Fall was, wo auf jeden Fall noch Spielraum wäre zum Beispiel.
Okay, kribbelt mich. Also das muss doch automatisch gehen. Also es gibt ja Datensätze, die müssen gut gepflegt sein. Es gibt einen Produktkatalog, der muss gut gepflegt sein. Dann gibt es ein Kauftable sozusagen. Das muss doch irgendwie verknüpfbar sein. Also geht schon wieder so.
Ja, das ist schön. Ich freue mich total schon über die Tiefe der Diskussion, wo wir reingehen, weil das sind letztendlich die Themen im Alltag, die da entscheidend sind. Und was ich raushöre, sind ja auf der einen Seite versuchen, eine gute Teststrategie zu haben, dass man da möglichst sicher ist. Aber auf der anderen Seite, wenn es für jeden Kunden und Kundin individualisiert wird, dann muss man eine gewisse Art auch von Vertrauen haben und auch auf die Ergebnisse zielen. Das höre ich gerade so raus, oder?
Ja, aber man braucht auch ein Alert-Ding, ne? Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist da wohl besser. Also wir haben Alerts drauf, weil das, also bei uns wird ja viel durch Masse gemacht, ja. Also wenn bei uns irgendein Datenfehler ist, dann passiert das ziemlich schnell, dass ziemlich viele Kunden, also wir reden hier über Millionen Kunden, da müssen wir schnell, wir brauchen eigene Kontrollmechanismen. Wir haben Alerts auf die wichtigsten Datenstrecken. Sobald da was nicht stimmt, können wir auch sofort anhalten.
Kannst du da mal ein Beispiel geben, was heißt Alert auf einer Datenstrecke? Kannst du das ganz, wir sind ja schon super jetzt auch quasi in der Praxis drin. Was würde das denn heißen, so Kontrolle über Personalisierung, Datenstrecke, dass du mal so einen Fall beschreiben würdest?
Geht einfach schon um Datenaktualität, ja? Also wenn in Johannas Fall jetzt, wenn ich jetzt Kaufdaten, du musst ja Kaufdaten, hat der Kunde schon gekauft oder nicht? Dann bräuchten wir jetzt in deinem Fall, müssten wir ja wissen, der Kunde hat gekauft, also würde ich den ausschließen von dieser Kommunikation. Und wenn dann aber dein Datensatz, der kommt in einem gewissen Turnus, Zweifel nur einmal am Tag, aber eigentlich muss das öfter kommen. Wenn das aber dann nicht so passiert, wie du dir das vorstellst, dann hast du ja einen Qualitätseinbruch. Und deswegen haben wir auf, würden wir jetzt auf so sowas halt, Datenaktualität ist ein Thema, wo wir alerten können. Da könnte auch sein, ein Datensatz ist leer, sowas kann auch passieren. Ja, in der Verarbeitungsstrecke kann ja auch mal irgendwie ein Leak passieren. Wenn so ein Datensatz leer ist, wenn er veraltet ist, wenn er zu große Abweichungen hat, wenn wir irgendwelche Abweichungen irgendwie feststellen, dann klickt bei uns im CRM ein Alert hoch. Aber es gibt natürlich auch von Datenseite, gibt's Software, ja, gibt's Monte Carlo, gibt's ganz viele Software, die sozusagen dich dabei unterstützen, dass deine Daten sauber sind. Weil wenn deine Daten sauber sind, sind deine Empfehlungen sauber, dann ist deine Kommunikation sauber. Und auch wenn es AI ist, würde ich da irgendwie versuchen, einen Kontrollmechanismus einzubauen. Weil wenn du es gerade auch automatisiert laufen lässt, du weißt ja nicht, was dann nachts passiert, ja, dann läuft dir da so eine Kampagne Amok und du stehst nächsten Morgen auf und hast Kundenbeschwerden, keine Ahnung, der Geschäftsführer liegt im Rückruf. Das willst du ja alles nicht, ne?
Also denen ist aber auch immer gefehlt, nicht irgendwelche eigenen Regeln einzubauen, also manchmal eigene Regeln einzubauen. Wenn ich zum Beispiel sage, wenn ein Produkt schon gekauft wurde und ich schließe es von vornherein aus für die nächste Kampagne, auch das haben wir uns angeguckt in den Daten und haben festgestellt, wieso, die haben das doch schon gekauft, warum kriegen sie es jetzt nochmal angeboten, haben es aber auch nochmal gekauft. Also die Empfehlung war dann nicht unbedingt schlecht. Bei Verbrauchsartikeln ist es ja eh klar, dass die wieder gekauft werden, aber auch bei Dessous oder so haben wir das durchaus gehabt. Und hätten wir es jetzt von vornherein ausgeschlossen, hätten wir potenzielle Käufer ausgeschlossen.
Natürlich,
also wir würden es besser wissen so.
Natürlich ist das Businessmodell abhängig. Verbrauchsgüter, ja, also Zahnpasta, Toilettenpapier, sowas verbraucht sich, ja, oder Gleitgel in eurem Fall verbraucht sich. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich sich jeden Monat einen neuen Vibrator kauft, ob man da so einen Verschleiß hat.
Ja, da kann ich tatsächlich einmal reinhaken, weil wir nämlich dafür einen ganz eigenen Skill haben bei BirdsU. Also wir haben einen Refill-Skill. Da können wir sagen, welches unserer Produkte, Raumsprays, Naturkosmetik, ist in wie vielen Tagen, das hat auch eine KI erstellt, ist in wie vielen Tagen aufgebraucht. Und nach so und so vielen Tagen bekommst du dann eine E-Mail mit, hey, dein Raumspray dürfte bald leer sein. Oder wir verkaufen auch Duftgeräte. Diese konnten wir dann von diesem Skill ausschließen, weil ein Duftgerät geht halt im besten Fall nicht nach 30 Tagen kaputt. Und da würdest du dann zum Beispiel eine E-Mail bekommen mit, brauchst du noch eine Duftkomposition für deinen Airfriend One, für dein Duftgerät? Und das ist auf jeden Fall ein Skill, der sehr, sehr gut schon ausgereift ist.
Perfekt. Und wenn es dann noch die Lieferzeit berücksichtigt, noch besser. Ja, also ich muss das ja vorher bestellen, also ich muss dazu kommen, ich muss das bestellen, es muss geliefert werden und dann geht es leer und ich habe mein neues aber schon da. Das ist so.
Ja, das wäre ideal.
Spannend, super spannend. Vielleicht noch mal zur Einordnung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Einmal, wie viele Segmente bedient ihr in euren Unternehmen, dass man sich das mal vorstellt, wie viele Kundinnen und Kunden habt ihr in der Datenbank und wie groß ist euer Team? Ich fange mal bei Birte an. Wie viel darfst du, wenn, also alles, was du sagen darfst, ne? Wie viele Segmente, wie viele Kundinnen und Kunden bedient ihr denn eigentlich? Wie viele Leute habt ihr im Team, dass man vielleicht nach draußen mal ein bisschen einschätzen kann? Was muss man denn eigentlich für ein Setup haben, um so eine Qualität rauszusenden, wie ihr das macht?
Genau, also ich gebe nicht unsere kompletten Kundengrößen mit raus. Die haben wir halt aufgeschlüsselt, auch in den unterschiedlichen Bereichen, also natürlich mit deinen Ansprachen. Wir selber sind ein Team von 20 Personen, wobei eben auch noch der Kundendienst auch noch mit da drinne ist, den wir immer noch mit Personen vor Ort haben, was halt auch in vielen Bereichen bei uns Sinn macht. Sei es halt auch zum Beispiel, überraschenderweise verkaufen wir auch immer noch DVDs, die aber dann per Telefonat dann wirklich die Bestellung aufgegeben werden. Ist sicherlich auch so eine Sache, die mit Sicherheit zu tun hat im Netz. Also im Zweifel haben wahrscheinlich einige Personen doch immer noch mehr Vertrauen darin, eine CD irgendwo einzuspielen, als auf Webseiten zu surfen.
Super spannend. Vielleicht mal, und vielleicht nochmal eine Sache. Wie sieht das aus mit der, also sind alle Rollen besetzt? Ich weiß, Nicole, du kommst ja sehr aus der Datenecke, hast sehr lange mit Daten gearbeitet. Was habt ihr noch für Rollen bei euch im Personalisierungs-CRM-E-Mail-Team?
Also was das Print angeht, da machen wir es ja mit dem Dienstleister. Also da bin ich quasi die einzige zusätzlich zum Advertising Services, die Layouts machen. Wir fangen ja jetzt auch an mit der Personalisierung der Newsletter. Das ist ebenso der Dienstleister. Und dann haben wir unser Technikteam, was sich um den Shop kümmert und die Personalisierung da. Wie viele Leute das sind, weiß ich gar nicht. 10?
Genau, mal so gehört, wer so daran arbeitet. Das finde ich immer ganz spannend.
Also eigentlich sind jetzt hier für Print und E-Mail sind es im Grunde 2 Leute. Okay. Weil wir den Dienstleister haben, der uns unterstützt.
Janine, wie sieht es bei euch aus?
Ja, wir leisten alles in-house, bedienen 6 Märkte europaweit. Der größte ist Deutschland. Wir sind aktuell 7 CRM-Experten. Und kriegen natürlich aber im Haus Unterstützung von Data Engineers, Softwareentwicklern, Machine Learning Leuten. Aber das Kernteam sozusagen sind 7 Leute und unsere Kundenbasis all over all sind 16 Millionen Kontakte, die sich natürlich verteilen. Das Spannende, was ich gerade feststelle, so jetzt auch über die Jahre und das irgendwie beschleunigt sich das verlagert sich alles in das M-Web und in die Apps. Also von daher finde ich es total spannend mit den Apotheken. Da möchte ich einfach darauf setzen, es gibt immer mehr Online-Apotheken, Johanna, die Zeit wird kommen. Und mit Telefonbestellung dann noch zu sagen, welche DVD man gerne sehen wollen würde und die Titel vielleicht sogar noch nennen, nicht die Bestellnummer. Wow, das finde ich irgendwie cool, spannend.
Ich glaube, das ist dadurch, dass wir so ein altes Unternehmen sind und die Kunden mit uns alt geworden sind. Also das ist einfach eine große Vertrauensbasis, glaube ich. Da weiß man, da muss man keine Hemmung haben, bei uns im Kundendienst anzurufen.
Ja, ist doch mega, was ihr denn da aufgebaut habt. Ja, also Kundenvertrauen, das auch ruhig anrufen und sagen, das und das hätte ich gerne. Wie schnell könnt ihr das liefern? Ist doch cool. Ja.
Das stimmt.
Sehr schön. Johanna, wie viel seid ihr?
Also im Unternehmen sind wir 80. Davon bei uns oben in der Verwaltung, also nur im Marketing sind wir jetzt gerade zu 5, zuzüglich 3 Azubis, die wir jetzt gerade auch noch mit im Team haben. Alles an Grafik machen wir tatsächlich in-house, das heißt, wir haben 3 Grafiker mit an Bord und dann meine Teamleitung und ich, die sich dann um Marketing kümmern. Marketing dann natürlich auf meiner Seite dann das Content Management und Newsletter, CRM und so weiter. Tatsächlich haben wir ein relativ großes Vertriebsteam, was auch Telefonate annimmt und Apotheker, die dann bei uns per Telefon und gerne noch per Fax bestellen. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine große Frühlingsaktion laufen mit 9 Produkten aus dem Frühling. Und da wird massiver Umsatz nur damit eingefangen, dass wirklich nachtelefoniert wird. Tatsächlich fand ich das aber total spannend, was Nicole gesagt hat über Print, weil da fiel mir ein, dass wir das jetzt auch die ersten 2 Male mitgemacht haben, das heißt personalisierte Printangebote, weil wir ein Partnermanagement haben, das heißt ein Partnersystem. Du kannst kleiner Partner sein, Händler und dann Premium-Händler und auf deiner Benachrichtigung, dass wir eine neue Aktion haben, steht drauf, wie viele Punkte du noch brauchst, um aufzusteigen in unserem Händlersystem. Und das ist ja auch voll Personalisierung, was mir gar nicht eingefallen ist, weil ich eigentlich nur über Newsletter nachgedacht habe. Aber auch das machen wir und das im B2B-Bereich funktioniert wirklich, wirklich gut.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Dann war die Frage in der Telefonhotline bei Orion, wird da personalisiert? Gibt es da eine Next Best Offer oder Ähnliches?
Noch nicht.
Naja, doch, bei den, also allerdings setzen wir da nicht auf eine Reko oder Ähnliches, sondern auf die Erfahrung der Leute, die dort sitzen.
Okay, ja, okay. Also das ist ja eine sehr gute Reko-Engine, ja. Es ist halt nur manuelle Arbeit, aber ganz häufig Expertinnen und Experten, die lange arbeiten, wissen natürlich auch, was gut zueinander passt. Das ist natürlich ein Skalierungsthema. Aber was, glaube ich, schon ganz schön rauskommt, ist, wie viele unterschiedliche Dimensionen wir eigentlich in der Personalisierung sehen. Also ist es eigentlich der Content, sind es die Angebote, ist es die Segmentierung, ist es die Journey, ist es das Pricing, ist es das Timing, ist es der Kanal? Und wenn jetzt der Zuschauer oder Zuschauer dieser Sendung sagt, womit fange ich denn an? Was hat denn den meisten Impact? Was ist eure Meinung? Ich fange mal an bei Nicole. Was ist bei euch, was in der Personalisierung, wenn du jetzt sagen würdest, du musst zwischen verschiedenen Elementen auswählen, wo du jetzt anfangen könntest zu optimieren. Was wäre der erste oder zweite Schritt, den du gehen würdest? Was würdest du empfehlen?
Also der erste Schritt sind das RFM-Modell und die Zielgruppen. Das sind ja schon mal ein Schritt in Richtung Personalisierung.
Okay, also du fängst jetzt Zielgruppen an und RFM, das heißt wertbasiert quasi die Zielgruppen zu selektieren.
Genau. Das ist gerade ist ja wichtig, weil es ein teurer Kanal ist, jedes Mailing kostet, dann zu gucken, wen schreibe ich überhaupt an.
Spannend. Was ist das Erste bei euch, Janine? Was würdest du machen?
Da sich bei uns alles um den Preis dreht, auf den wir ja keinen Einfluss haben, ist es für mich die Produkt-Nutzer-Kombination. Also wer welches Produkt und dann, der Preis kommt ja automatisch, aber wer welches Produkt?
Wer welches Produkt, ne? Und ihr habt dann sozusagen die digitalen Kanäle und nutzt keinen Printkanal, habe ich gerade gesehen. Das heißt, die Wertbasierung sozusagen ist gar nicht so relevant bei euch in der Segmentierung.
Ja, schon, ja. Also wir haben ja da schon auch unsere Champions oder Loyal Customers oder auch die Schläfer. Das gibt das schon, aber die Produkt Nutzerkombination ist es, ja. Also wenn für Johanna das Öl ganz wichtig ist und für jemand anders eben nicht, dann würde ich gerne, wenn ich jetzt einen tollen Preisdrop habe, dann ist Johanna an diesem Öl interessiert, aber eine Birte nicht. Ja, und das muss ich wissen. Produkt-Nutzer-Kombination.
Ja. Johanna, wie sieht's bei euch aus?
Ich glaube, ich würde definitiv mehr auf Personalisierung im B2B-Bereich setzen. Also allein, dass der 60-jährige Apotheker und er hat seine Apotheke auch seit 60 Jahren, dass er andere Angebote bekommt als das junge Biofachhandelunternehmen, was gerade gestartet ist in der Stadt. Darauf würde ich auf jeden Fall viel mehr setzen. Und das möchte ich auch bei uns in Zukunft hier angehen. Dass einfach, natürlich versenden wir verschiedene Newsletter an verschiedene B2B-Gruppen. Das heißt, ein Apotheker kriegt schon nicht den gleichen Newsletter wie ein Biofachhandel. Aber wenn die dann auch noch personalisierte Angebote bekommen, darauf basierend, was ihre Kunden ansprechen und darauf basiert, was sie halt für Kundengruppen selbst auch haben. Das wäre natürlich ideal.
Also auf Produktnutzer.
Genau.
Ja, finde ich total spannend, weil wir kommen hier auf das Thema Segmentierung eigentlich als Basis für Personalisierung. Und ich glaube, ganz häufig bekomme ich mit, dass personalisiert wird, ohne die Segmentierung zu machen. Und das finde ich total toll, wie ihr das gerade rausgearbeitet habt, dass die Segmentierung natürlich ein Riesenthema ist, ne? Produkt und Preis oder du sagst irgendwie B2B, B2C oder das sind die Ärzte oder AFM, ist ja auch wertbasierte Segmentierung am Ende des Tages, dass wir damit anfangen sozusagen dabei. Aber vielleicht habt ihr noch weitere Beispiele sozusagen. Also was mich total interessiert ist, das Thema Timing der Personalisierung. Früher haben wir irgendwo wöchentlich ja Newsletter rausgesendet. Nicole, Gitte, in eure Richtung. Was ist denn so eine Kadenz bei euch beim Printmailing? Ist das total individuell, wann das rausgeht? Macht ihr das in Batches, weil es dann günstiger ist, ne, von der Produktion her? Wo ist da so ein Sweet Spot bei euch von Segmentgröße zu Preis? Ne, dass man sich das mal vorstellen kann, was sich so, wie groß so Segmente im Print sein müssten.
Also wir sehen natürlich zu, dass wir solche Auflagen haben, dass wir Dialogpost verschicken können und kein teures Porto bezahlen. Und bisher machen wir nur regelbasierte Kampagnen. Also wir schicken in regelmäßigen Abständen Mailings raus. Ziel ist es natürlich auch, dass, wie Johanna das mit ihren E-Mails macht, so triggergesteuerte Mailings rauszuschicken. Aber da wir das jetzt noch nicht so lange machen, 1,5 Jahre, und dann jetzt erstmal E-Mail dahinterher kommt, dann als nächstes denke ich sowas, dass wir da das Thema angehen und noch schneller sind. Also dann ist es, glaube ich, sogar möglich, dass innerhalb von 2 Tagen dann das Mailing beim Kunden ist, wenn irgendwas passiert. 2 Tage später kann das Mailing dann da sein.
2 Tage. Und wenn ihr jetzt so eine große, von der Größe von so einem Mailing, wie viele Adressaten habt ihr dann in so einer Segmentierung drin? Kannst du da was sagen?
Also wir schicken regelmäßig so 50.000, 60.000 Mailings raus.
Pro Tag, Woche, Monat?
Nein. So alle 4 Wochen.
Okay.
Genau. Naja, und sozusagen beim Print sind wir relativ nach vorne gegangen. Jetzt wird halt im Newsletter sich angleichen und dann wird das, was wir aus dem Newsletter dann gelernt haben und wo wir da nochmal ein bisschen in die Tiefe gegangen sind, wird wieder rüber zum Print gehen. Also die werden sich sozusagen gegenseitig voneinander lernen und dort nach vorne gehen.
Spannend. Timing, Janine, wie macht ihr das bei euch? In welchen Abständen? Welche benutzt ihr Trigger? Ist das total individualisiert? Macht ihr Regelkommunikation? Erzähl mal gerne ein bisschen darüber.
Thema, ich steck mal gleich mit Regelkommunikation ein. Das hängt vom Land ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also in den internationalen Märkten machen wir das häufiger. Da funktionieren auch gegebener Anlass, also so ein Winter Sale oder so ein Valentinstag, wesentlich besser als in Deutschland. Und in Deutschland sind wir noch stärker, also in den Ländern machen wir es natürlich auch, aber in Deutschland ist wirklich das der Preis, ja. Also alles rund um den Preisdrop, wann ist der beste Kaufmoment, so, und das ist alles vollautomatisch getriggert, weil wir Idealo entscheiden ja nicht, ob ein Gerät günstiger wird oder nicht und wann es günstiger wird. Wir können ja nur reagieren. Also es passiert, wir bekommen Millionen von Updates pro Sekunde, also da laufen richtig große Maschinen. Wir werden von 55.000 Shops befüttert, ja, auch eBay, Amazon sind mit bei und da könnt ihr euch vorstellen, wie viele Preisanpassungen wir da pro Sekunde bekommen und dann muss die Maschine das halt durchrechnen. Für mich ist halt immer Zeitpunkt, diese Maschinen, die laufen halt, die brauchen irgendwie manchmal 15 Minuten, ja, und in dem Moment ist der Preis schon wieder verändert. Das heißt, wenn ich ein Mailing raussende, du als Kunde das öffnest, du klickst, ja, da kann einfach schon so viel Zeit vergangen sein, ist der Preis weg. Das heißt, ich habe dann vielleicht eine schlechte Kundenerfahrung im Moment. Ich öffne, oh ja, jetzt ist mein Wunschpreis erreicht. Und dann öffne ich das Mailing und sehe, das ist ja wieder das sogar noch teurer geworden. Ja, dann warst du als Kunde nicht schnell genug oder eben wir als Unternehmen nicht, weil die Prozesskette so lange dauert. Das ist dann unsere Hausaufgabe, da immer schneller am Markt zu sein. Und gleichzeitig hast du so ein Qualitätsthema. Wir hatten das mal, dass es einen Shop gab, der einfach kurz vor Black Friday, also meine ganzen Kanonen waren scharf gestellt auf Preisbäcker. Und dann gab es einen Shop, der hat einfach einen Datenfehler gehabt. Da waren alle Kommata-Preise um 1 nach vorne geschoben. Das heißt, statt 300 Euro hat etwas 30 Euro gekostet. Und dann könnt ihr euch vorstellen, eine Woche vor Black Friday war es vor ein paar Jahren schon. Und dann ist alles ausgelöst worden. Das heißt, meine ganze Batterie war verschlossen. Dann musste ich mit der IT sprechen. Können wir das eigentlich da zurücksetzen? Wie gehen wir jetzt mit dem Kunden um? Dann gab es natürlich viele Kunden, die sich bei uns gemeldet haben und gesagt, hey, ich würde jetzt aber gerne schon den Grill für 30 Euro kaufen statt für 300. Ja. Und dann musstest du natürlich auch mit dem Customer Care vom Shop. Das gab eine super Lösung für alle Kunden. Das hat man prima hinbekommen. Für mich als CRM Mensch, war es natürlich der Super-GAU, ja, völlige Fehlkommunikation. Und dann überlegst du, schickst du jetzt einfach ein Mailing hinterher und sagst, oh, sorry, da ist was passiert? Oder fixst du nur für die Kunden, die betroffen waren? Oder fixst du nur die Kunden, die sich melden? Also das sind dann so Krisenmodi, die du dann auch entwickeln musst. Ja, also für mich ist Timing ein echtes Thema, aber ich bin fremdbestimmt, das sind nicht meine Preis-Drop-Entscheidungen. Wir forcieren die auch nicht, wir können die auch nicht forcieren. Wir sind sozusagen Empfänger und bilden lediglich den Markt ab, ja. Und das Einzige, was du dich einstellen kannst, wenn ein großer Händler sagt, da gibt es Mehrwertsteuerwochen oder da gibt es Versandkostenfreiheit oder hier gibt es, keine Ahnung, Elektronikwochen oder was auch immer, dann kannst du davon ausgehen, dass andere Shops nachziehen. Also dann wird noch mal ein bisschen mehr Bewegung sein. Das heißt, ich sehe zu, dass Kunden vor, wir wissen, da kommt ein Event, dass Kunden schon auf dieser Kategorie unterwegs waren, ihren Wunschzettel füllen, ihre Preiswecker stellen, dafür sorge ich. Und dann kommt das Event und dann kann alles auslösen.
Spannend. Janine, wir haben ja auch eine Teilnehmerfrage, wo du gerade dabei bist. Und zwar heißt es, liebe Janine, ich höre raus, dass ihr in Sachen Personalisierung einen sehr fortgeschrittenen Tech-Stack habt. Welches Ökosystem habt ihr zur Automation? CDP und MarTech? Darfst du was dazu sagen zu eurem MarTech-Stack?
Ja, kann ich machen, glaube ich, weil ja, das ist ja keine vertrauliche Information. Also wir haben keine CDP im Einsatz. Wir haben eine große Marketing-Automation-Plattform-Lösung, natürlich dahinter zu stehen, die uns maximale Flexibilität ermöglicht, die uns auch verschiedene Kanäle ermöglicht, diese zu orchestrieren, diese Daten zu verarbeiten. Und ansonsten haben wir selbstgebaute Lösungen, Data Lake, und dann werden sogenannte Pipelines für uns erstellt, die uns dann genau das, was wir brauchen, auch schon ein bisschen vorselektiert. Ich brauche nicht alle Kunden, ich brauche nicht den gesamten Produktkatalog, ich brauche nur die Veränderung, weil nur die Veränderung löst bei mir im System etwas aus. Und so kurz und einfach gesagt funktioniert die Maschine. Ist natürlich
super, denn ein perfekter Detail. Ja, das ist ja super. Also danke für die Offenheit. Ich glaube, das ist super spannend für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu sehen, wie macht ihr das denn eigentlich? Und da kam jetzt auch eine Frage, Johanna, in deine Richtung. Und zwar ist hier die Frage gestellt worden, wie haben sich denn eigentlich die Conversion Rates durch die Einführung von der KI-Personalisierung, ja, das Tool, das ihr nutzt, wie hat sich da was geändert? Und das ist sowieso ganz spannend. Könnt ihr konkrete Beispiele, Use Cases, Zahlen mal nennen, was für einen Impact ihr habt? Und jetzt ganz explizit in deine Richtung, was habt ihr denn an Steigerungen, wenn welche da waren, durch die KI-Personalisierung gesehen?
Ja, was ich auf jeden Fall für Steigungen erstmal gesehen habe, waren tatsächlich die Abmeldedaten. Also als wir angefangen haben, mehr Newsletter zu versenden, auch automatisiert, ist natürlich unsere Anzahl absolut durch die Decke gegangen an Newslettern, die wir verschickt haben, ne? Und dann die ganzen, ich muss sagen, wir haben ein relativ altes Publikum, wir haben viele ApothekerInnen-Kunden dabei, die auch, also natürlich auch B2C-Kunden, die halt ihre ätherische Öle bei uns kaufen, weil sie das auch schon seit 30 Jahren tun. Und diese sind dann natürlich schnell abgesprungen, weil sie einfach gesagt haben, die Anzahl an Newsletter, die ihr gerade verschickt, die geht absolut durch die Decke, obwohl es vielleicht auf die Woche gesehen ein oder zwei mehr waren. Was das aber wunderbar ausgeglichen hat, waren natürlich die Umsatzdaten, weil wir einfach gesehen haben, dass durch diese Skills, dass durch die automatisierten Newsletter, die zu unseren eigenen Newslettern dazugekommen sind, natürlich einfach viel mehr passiert ist. Wir hatten viel mehr Traffic auf der Seite, wir hatten viel mehr Klickzahlen. Das ist einfach auch total durch die Decke gegangen. Also da muss ich wirklich sagen, das hat sich wunderbar ausgeglichen. Und mittlerweile, wir nutzen das jetzt knapp seit 6 Monaten, alles gut. Es hat sich wunderbar eingependelt. Wir sind jetzt gerade wieder am Steigen mit unseren Newsletter-Anmeldezahlen. Und es funktioniert wirklich gut. Also ich kann als Beispiel mal einen Skill nehmen. Das ist der Smart Discount Skill, den wir haben. Das heißt, wir versenden einen Rabattcode selber und dieser Skill erinnert selbstständig an diesen Code, je nachdem, ob du den schon genutzt hast oder nicht. Und da haben wir jetzt mit 28.000 gesendeten Newslettern in den letzten 7 Tagen knapp 5.000 Euro Umsatz mitgemacht. Und das funktioniert wunderbar.
Sehr schön. Janine, es kam noch eine Nachfrage zu deiner Erklärung. Darfst du sagen, welches Marketing Automation Tool oder welche Marketing Automation Plattform ihr nutzt?
Das kann man, glaube ich, wenn man sich unseren Newsletter anmeldet, dann kann man das
Okay. Lassen wir es mal so stehen. Also genau, das ist so eine advanced Frage. Ja, das ist so ein Final Fit, das Easter Egg oben im Mail-Header sozusagen. Ja, da wird man das wahrscheinlich sehen. Okay, so, super spannend. Nicole, wird in eure Richtung. Wie sieht es bei euch mit Ergebnissen aus? Mögt ihr mal sagen, was ja. Sozusagen ihr seit 1,5 Jahre, wie haben sich eure Ergebnisse entwickelt?
Also ich sagte schon, so in Deutschland waren wir schon sehr weit mit Bordmitteln quasi, da haben wir aber auch schon im Vergleich zum Vorjahr teilweise in Kampagnen 36% mehr Umsatz gemacht bei gleicher Auflage. Wir haben Response natürlich steigern können, Return on Marketing Invest war besonders in der Schweiz. Also Schweiz ist so mein Lieblingsbeispiel, weil wir da keine eigene Zielgruppensegmentierung gemacht haben vorher, weil das Land einfach zu klein ist und die Portionen zu klein geworden wären. Und da haben wir dann halt quasi von der Gießkanne gleich mit der Vollindividualisierung gestartet und haben da wirklich bei verdoppelter Auflage pro versendeten Mailing 40% mehr Umsatz gemacht. Also wir haben noch schlechtere Kunden mit reingenommen, also die Auflage verdoppelt, und trotzdem haben wir deutlich mehr Umsatz auf ein einzelnes Mailing gemacht. Den Return on Marketing Invest, der ist plus 67% über, ich glaube, 7 Monate habe ich geschaut. Also die Länder, wo man gar nichts gemacht hat, sind wirklich sensationell. Österreich ist ähnlich. Was für mich deutlich macht, wie der Erfolg sein kann, wenn man gar keinen Print gemacht hat. Also wie was für einen Effekt man da eventuell haben könnte, finde ich. Dann haben wir haben teilweise noch eigene Produkte in unseren Mailings, die von uns quasi rein layoutet werden, erstmal um mehr Content drumherum machen zu können. In der Personalisierung ist es ja nicht so einfach. Und um eigene Produkte, Neuheiten und diese Geschichten, die jetzt von der Reko nicht ausgeschmissen werden würden, mit reinzubekommen. Und wenn ich die vergleiche, den Absatz im Verhältnis zu den Ausspielungen, also bei 60.000 Mailings kriegen 60.000 eventuell dieses eine Produkt und von einem anderen Produkt kriegen nur 10 Leute dieses, wenn das von der Reko ausgeschmissen ist. Und die Relevanz der Produkte, die als Next Best Offer eingefügt werden, ist 3-mal so hoch wie die auf die eigenen Produkte, die von uns ausgewählt werden quasi. Also da sind die Absatzquoten im Verhältnis zu den Ausspielungen 3-mal so hoch. Also daran sieht man ganz klar, dass das funktioniert.
Wow. Janine, hast du auch noch tolle Zahlen zu berichten?
Ja, bei 3-mal so hoch, ich kann sagen 1,5-mal so hoch. Also es sind ja die klassische Make-or-Buy-Decision, ja. Also gerade wenn man jetzt Recommendation Engines betrachtet, machst du es selber, baust du es selber oder kaufst du es ein, ja, also es kann auch hier der Telefonkollege, der kann alle schlagen, weil er vielleicht seinen Kunden seit Jahren kennt und schon immer sagen, und hat dir gefallen die letzte DVD, na pass auf, ich habe noch eine neue für dich, die, wenn dir das gefällt, also das kann auch unschlagbar sein, ja, Skalierung ist ein Thema, also wir hatten Bestseller versus persönliche Produktempfehlung, also wir dachten so, ja komm, die Schwarmintelligenz Global Topseller, das nehmen wir einmal, das wird schon passen, irgendwie wird schon für jeden irgendwie interessant sein und dann persönliche Empfehlung. Nein, das ist 1,5-mal besser, wenn du auf persönliche Empfehlung gehst, statt einfach das, was alle mögen. Ja, du kannst ja was ganz anderes mögen. Und wenn wir eine eigene Recommendation versus eine gekauft, auch das ist super individuell. Das muss wirklich für jedes Businessmodell und für jedes Unternehmen kann das ganz anders ausgehen. Wir haben es für uns getestet. Wir waren mit unserer eigenen Lösung 30% besser. Und es ist dann so, wenn du eine Lösung kaufst, dann brauchst du natürlich nicht die Ressourcen, ist toll, ne? Also, aber du hast eine Blackbox, du kennst die Logiken nicht, die sind unklar, du kannst es schwer steuern. Du hast dann manchmal vorgegebene Wasserpfade oder Wasserfallpfade oder wie sich das nennt. Aber du kannst es schwer steuern. Wenn du eine Blackbox selber oder wenn du eine Reko selber hast, dann kannst du diese Blackbox ja entschlüsseln, dann weißt du, worum es geht, du kannst es selber optimieren. Und dann brauchst du aber natürlich auch die Mannschaft dafür, du brauchst Leute, die was können. Das ist super individuell nach Businessmodell. Das kann von Firma zu Firma unterschiedlich aussehen. Bei meinem alten Arbeitgeber war es immer hauchdünn. Dann nimmst du natürlich noch die Kosten mit zu. Ja, ist es vielleicht auch günstiger, wenn es outsourced oder ist es günstiger in-house? Das muss man sich angucken. Wir haben festgestellt, persönliche Empfehlungen 1,5-mal besser und eine Reko um 30% besser als eine Fremdlösung. Aber ich kann nur sagen, ausprobieren, da gibt es keine Standardantwort drauf. Und für kleinere Unternehmen ist es vielleicht sogar viel, viel besser, eine Lösung zu kaufen.
Und auch nochmal schauen, nach welchem Kanal. Weil wir haben zum Beispiel bei uns im Shop haben wir eine eigene Reko. Hingegen ist es eben beim Print und Newsletter die gekaufte Reko. Und das ist auch, also je nachdem, auch dann nochmal nach dem Kanal genau schauen, A, Preis-Leistung, ne? Was wird mir da angeboten oder was kann ich in-house machen und wo macht es auch wirklich Sinn, dass man die Blackbox genau kennt und wo kann man sagen, schnell sein ist da vielleicht das Stichwort und dann ist manchmal eben eine gekaufte Reko dann schneller.
Nenn das auch nochmal ein Stichwort, das wäre auch noch eine Kennzahl, wir sind 40% schneller geworden. Von Start eines Mailings, wo wir intern anfangen, bis zum Eintreffen beim Kunden ist jetzt um ein Drittel gesunken die Zeit.
Wahnsinn. Darf ich nachfragen, woher kam das? Woher kamen diese Prozesskosteneinsparung?
Einfach durch das Kreationsteam, die Korrekturschleifen fallen weg. Man hat ja, also man ist ja geneigt dazu, im Print irgendwie immer wieder Korrektur zu lesen und muss sich verinnerlichen, dass man ein Printmailing genauso sehen muss wie eine E-Mail, machen und raus. Und das muss man erstmal sich trauen, über diese Schwelle zu gehen. Und dann wird's gemacht und raus. Und wenn man mit 80% erstmal startet, also das hat wirklich viel Zeit eingespart, dieses Kreationsthema und die Korrekturschleifen und auch diese Besprechen, welche Produkte nehmen wir rein, was, also das wird jetzt halt, da muss sich keiner mehr Gedanken drüber machen.
Ja, machen und einfach raus, finde ich super. Das klingt ja auch alles immer so schön und so einfach und so gut. Sag mal, was gibt's denn so oder was habt ihr denn so für Stolpersteine oder Herausforderungen im Thema Personalisierung? Was klappt denn vielleicht noch nicht so gut? Wo sind denn die Themen noch, die euch aufhalten? Gehe ich jetzt mal zu Johanna mit einer total automatisierten Lösung. Wörtchen hast du gesagt, ne? Mit Skills, genau. Das ist alles KI-Personalisierung. Was sind denn da so die Dauerbaustellen? Ist das jetzt alles perfekt oder wie ist deine Erfahrung damit?
Also auch, weil wir halt erst von einem halben Jahr mit Birdsview angefangen haben, gab es am Anfang natürlich ein paar Stolpersteine. Wir mussten das Programm erstmal kennenlernen, das Team von Birdsview musste uns erstmal kennenlernen. Natürlich musste man da irgendwie rausfinden, welches Publikum sprechen wir an. Tatsächlich sind wir da auch heute noch total eng mit denen im Austausch und sagen, hey, wir würden uns das und das wünschen, wir würden uns das und das wünschen. Und das ist halt unter anderem dieses automatische Vergeben der Tags. Das heißt, dass jemand bei uns eine Taubox kauft, der kriegt automatisch das Tag, der ich habe eine Taubox gekauft und kriegt dann automatisch dazu keine Werbung mehr. Oder wir könnten es auswählen. Das ist zum Beispiel was wir gerade erarbeiten zusammen. Aber auch so Kleinigkeiten, also dass ein Rabattcode erinnert wird, der vor 2 Stunden leider abgelaufen ist. Das ist halt was, das fällt uns am Ende so ein bisschen auf die Füße, weil sich dann natürlich die Brigitte ein bisschen wundert, warum funktioniert denn mein Rabattcode nicht? Da haben wir zum Glück wenig Feedback bisher zu bekommen von Kunden, die sich da beschwert haben. Kann auch einfach sein, dass die jeweilige Kundin, die sich da gemeldet hat, ihre 3 Wochen alte E-Mail leider jetzt erst öffnet. Das sind dann aber natürlich auch Dinge, die wir dann in dem Fall nicht steuern können. Aber das sind auf jeden Fall so kleine Stolpersteine, die aber ja einfach aus der Welt zu treten sind. Ja.
Jetzt, Nicole, was habt ihr so für Herausforderungen, gerade so im Printbereich? Ich meine, insgesamt seid ihr eh in einem Markt, wo Online-Marketing ja nicht ganz trivial ist, sozusagen auch, ja, Werbung zu machen. Ist ja nicht ganz einfach auf den Social-Media-Plattformen. Was gibt's denn noch aber für Baustellen, die ihr habt? Und was müsst ihr in eurem Business umsegeln?
Also da Baustellen im Print fallen mir jetzt gar nicht so richtig ein. Also außer, dass es natürlich weitergehen soll und dass da ja schon immer länger dauert, als man sich das selber wünscht und dann doch nicht so einfach und so schnell gemacht ist. Aber ich finde, das läuft eigentlich super. Für Print fällt mir keine Baustelle ein. Vielleicht kann Berthe irgendwie aus anderen Bereichen.
Genau, also da muss man wirklich sagen, bei Print ist es sehr optimal, weil wir da natürlich auch eine gute Kundensegmentierung vornehmen können. Das ist in anderen Kanälen nicht immer ganz so einfach, auch vorher, weil da muss eben noch mal ein bisschen Gehirnschmalz reingesteckt werden, dass nicht zwingend Beispiel ein männlicher Kunde, der bei uns auf die Webseite kommt, auch nur Masturbatoren kauft, sondern wir haben einen sehr großen Anteil von, gerade in dem männlichen Bereich, von Personen, die eben aber für die Frau kaufen. Und das muss eben alles so ein bisschen, also das heißt, eine normale Gender Prediction können wir nicht herleben. Wir müssen, also wir machen eine Gender Prediction, die hat aber mehr damit zu tun, was gucke ich mir an? Also darüber müssen wir denn tun und wo sind die Interessen da? Und das heißt, das so ein bisschen finde ich auch grundsätzlich, sollte man eben vorher einmal ganz kurz den Kunden wirklich anschauen, was ist denn wirklich relevant, was sind die Bedürfnisse des Kunden und ab dann kann man eben die Segmentierung vornehmen.
Ja, super spannend. Also das erinnert mich, ich habe mal in Indien quasi E-Commerce-Beratung als CRM gemacht und da war es in der Tat auch so, dass wir immer gemerkt haben, Mensch, warum funktioniert Personalisierung denn nicht? Und da haben wir gesehen, dass ganz häufig die Frauen über die Accounts der Männer bestellen. Und da war natürlich die Männerflag, ja, und das hat alles nicht so richtig, bis wir das gedacht haben, dann an den Daten. Hat aber auch eine Weile gedauert, aber fand ich sehr spannend. Also was du gerade gesagt hast, hat mich total daran erinnert. Janine, wie ist es bei euch? Riesenteam, lange am Markt, läuft alles glatt und ihr habt alle Möglichkeiten und Inhouse-Team, das auch noch die Modelle baut. Wo sind bei euch denn noch Dauerbaustellen oder Herausforderungen?
Ja, also es ist so, Daten sammeln ist ja das eine. Also es basiert ja alles auf Daten, über was wir hier gerade reden. Ja? Und Daten sammeln ist ja das eine. Und die Daten aber zu aktivieren, ist das andere. Und die Transformation von dem einen zum anderen, das ist eine Herausforderung. Ja, also wie kann ich Geld aus Daten machen? Ja, da glaube ich, liegt der, wie sagt man, der Hase im Pfeffer.
Ja, also zu priorisieren quasi, wo ihr rangeht. Ihr habt so viele Daten, willst du sagen, dass dann zu sagen, wie, was machen wir denn jetzt eigentlich damit? Ist das
welche Frage, Daten? Genau, welche Daten? Wie aktiviert man diese Daten? Welche Daten braucht man eigentlich? Dann kommt ja erschwerend dazu aus Marketer-Sicht, sind ja die Cookie-Banner und Co. Also müsst natürlich auch compliant sein mit dem, was du machst. Und dann gucken, was macht Sinn, wo macht Sinn auch zu investieren, wo ist der entsprechende Business Value dahinter, damit du dann eben auch, dass sich das ausgleicht. Ja, also was machst du zuerst? Du hast ja immer 1000 Ideen und dann musst du das priorisieren. Und dann hängt es am Ende oft an dem Thema, wie kriege ich den Transfer hin zwischen Datensammeln und Datenaktivierung? Und wer macht das? Und was macht man da? Was schließt man aus? Was schließt man ein? Wenn du da gute Leute hast, dann funktioniert das.
Spannend. Also Daten ganz wichtig, natürlich auch für die komplette KI-Revolution. Ich glaube, das ist ein Thema, also das merke ich in meinem täglichen Doing, dass wir immer noch Datenqualität sträflich vernachlässigt haben, was dann natürlich für KI-Systeme natürlich total schwierig ist. Und darum mal vielleicht ein kleiner Blick in die Zukunft wagen. Wie wird denn Personalisierung sich aus eurer Sicht entwickeln in den nächsten 3 bis 5 Jahren? Wo geht die Reise hin? Sind wir schon da, wo wir sein wollen? Wird es komplett anders aussehen? Was ist eure Hypothese? Mal offen in die Runde, wer Lust hat, was zu sagen.
Ich glaube, da ist man nie am Ende. Also das erstmal vorneweg. Es ändert sich so viel drumherum und damit muss natürlich auch in dem Bereich sich immer wieder was ändern. Deswegen glaube ich, es gibt kein Ende. Also es gibt kein, wir sind jetzt fertig, sondern es gibt nur immer ein Weitermachen. Das, was natürlich ein ganz großes Thema ist, und da will ich mich auch an die eigene Nase fassen, dass genau die Firmen, die schon lange am Markt sind, müssen eben zusehen, dass sie gute Daten haben. Da haben wir gerade schon besprochen, das ist eins der wichtigsten. Ansonsten wird man überrollt. Und ansonsten kann man nicht mehr auf den Zug aufspringen, weil der ist einfach dann schon zu schnell. Also wirklich da ein großer Appell. Jeder, der denkt, ach, das kriege ich doch so irgendwie hin, jetzt muss es passieren.
Spannend. Das ist ein schöner Tipp. Für dich, Johanna, wenn jetzt deine ganze KI alles für dich macht, kannst du dann deinen Koffer packen? Oder wie siehst du das eigentlich? Wie siehst du denn deine Rolle in der Zukunft sozusagen?
Also ich glaube, meine Rolle in der Zukunft wird es einfach sein, diese KI auf viel mehr Plattformen auszuweiten. Also nicht nur in Newslettern zu denken und mich nur da im E-Mail-Postfach zu bewegen, sondern als nächsten Schritt steht bei uns zum Beispiel an, das Ganze auch auf WhatsApp auszuweiten. Das heißt, dass du wirklich in die Intimsphäre der Menschen, in die intimen Chatverläufe reinkommst und nicht nur im vielleicht sogar Spam-Ordner zu landen, sondern dass du wirklich ganz oben im Chat bist und dann genau da auch diese KI-basierten oder automatisierten Mailing-E-Mails zu generieren. Also, dass du auch da wirklich dann versuchst, die Kunden genau da abzuholen, wo sie gerade irgendwie so schade und so schlimm, wie das klingt, am angreifbaren sind.
Janine?
Ich schließe mich bitte an, dass das eine Evolution ist, dass sich das immerhin immer mehr weiterentwickelt. Und ich glaube auch, dass AI in Zukunft in Realtime Produkte ausspielen wird, deine Customer Journey predikten wird, darauf schon in Realtime dich leiten wird. Du wirst immer mehr in diesem Loop gefangen bleiben. Du wirst immer mehr und öfter mit dem Unternehmen interagieren, was ja toll ist aus Marketing-Sicht. Du wirst mehr Time spent on page haben, du wirst die App öfter öffnen, länger öffnen, mehr interagieren, und dann machen wir so einen kleinen Blick mal Richtung China, Temu und Co. Ja, die schaffen das, du suchst eine Sache und die haben es irgendwie drauf, du bleibst irgendwie drauf. Und das ist jetzt nicht Instagram und ich gucke mir ein Video nach dem anderen an, sondern das ist wirklich, das sind alles Produkte, die kannst du kaufen. Ja, und ich glaube, dass die so einen halben Schritt schon weiter sind und das Thema Personalisierung auf ein anderes Level haben und nicht über Anrede sprechen. Ich habe da schon immer in meinem Suchschlitz sozusagen das nächste Wort gefüllt, ja, was ich jetzt als nächstes suchen werde. Und dann siehst du, ja, stimmt. Also die sind da, glaube ich, schon ein Stück weiter. Und ich glaube, dass das, wie Joanna sagt, auch auf anderen Kanälen, dass die Vernetzung besser funktioniert, auf anderen Kanälen eingebunden wird. Und aber am Ende, ich sehe das nicht als Gefahr. Ich sehe das hilft mir ja. Ich finde das sehr gut. Es hilft mir, mich zu navigieren in dieser ganzen Produktauswahl, die es so gibt, die du als Mensch hast. Ich sehe dem positiv gegenüber und freue mich über die Entwicklung, die da kommt. Es gibt ja auch Chancen.
Das ist doch schön. Und ich sehe, die Vivian, die blendet sich schon ein. Aber ich habe trotzdem noch eine letzte Frage mit der Bitte um ganz, ganz kurze Antwort. Quick Takeaway für das Publikum. Wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer morgen eine Sache starten sollten, in ganz, ganz kurzen Worten, was wäre das? Was wäre so, wenn morgen was ausprobieren, irgendeine Sache, was wäre so das Erste, was ihr machen würdet?
Ich finde das schwierig, weil jedes Unternehmen ja an einem anderen Start ist. Sagen wir mal so, wenn jemand jetzt noch gar nichts gemacht hat, dann macht erstmal eine Makroindividualisierung. Das wäre so meins. Also für die wirklich absoluten Beginner hier wäre das, schaut einfach, dass ihr eine Makroindividualisierung macht und schon mal dort eine kleine Segmentierung sozusagen macht.
Sehr schön.
Und ich glaube, ja. So, Entschuldigung.
Nein, Nico, sehr gerne. Komm, ein letztes, dafür haben wir noch Zeit.
Man muss ja nicht alles im Haus haben und wenn man nicht diese Riesenabteilung wie Janine im Hintergrund hat, die all diese Dinge können, dann muss man einfach mit einem Dienstleister sprechen und merkt vielleicht, wie einfach es ist oder wie einfach es sein kann. Wenn du einen Webshop hast, kannst du auch irgendwie personalisieren. Dann hast du deine Daten alle da und Transaktionsdaten hat auch jeder. Also steht dem nichts im Weg. Und wenn man dann einen richtigen Partner hat, dann braucht man vielleicht dieses, dann kann man es auch im Kleinen, wenn man selbst kleiner ist. So.
Genau, das würde ich auch sagen.
Es einfach mal tun und die Erfolge für sich sprechen lassen.
Das sind doch schöne Schlussworte. Herzlichen Dank. Ich fasse es zusammen. Ich glaube, es ist ein ongoing Thema. Wir kommen immer weiter in der Personalisierung. Und das Schöne, und das fand ich ganz gut, gerade Personalisierung ist eine Personalisierung auch für das Unternehmen. Und mit diesen Worten, vielen, vielen Dank an euch, an die Runde. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Wir hätten jetzt noch weiter eine Stunde quatschen können. Ich glaube, wir kommen jetzt gerade erst so richtig rein. Das ist ja immer so das Thema. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Danke, dass ihr dabei wart. Und damit wieder zurück zu mir. Dankeschön.
Danke. Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom Februar 2025. Es diskutierten CRM-Consultant Markus Wübben, Janine Strenge, Head of CRM bei Idealo, Birte Fulde, Head of E-Commerce Marketing bei Orion, Nicole Brösel, Print-Marketing-Manager ebenfalls bei Orion, und Johanna Schuster, Content-Managerin bei Tao Asis. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.